Man muss sich die Justiz ein bisschen vorstellen wie ein Zuschauer an einem Fußballmatch. Also wenn man schon mal in einem Stadion war und man beobachtet von weit weg eine Situation, dann ist man ja je nach Fan, von welchem Lager das man ist, dass man die genau gleiche Szene völlig unterschiedlich sieht. Das ist das Priming vor dem Hintergrund von dem, was man sich wünscht, was man eigene Vorstellungen hat. Selbst wenn dann noch der VAR eingeschaltet wird und man das in Zeitlupe ganz genau anschauen kann, weiss man dann einmal gleich nicht ganz sicher, was jetzt da genau auf dem Feld passiert ist. Also Fehler trotz VAR sind legendär und man könnte uns grauenhaft darüber aufregen. Und man kann glaube auch sagen, wenn man im VAR das in die Zeitlupe schaut, hat das auch wieder eine Verfälschung in sich. Also in der Zeitlupe kann das ganz anders wirken als in der Dynamik live auf dem Feld. Und das ist ein bisschen vergleichbar mit der Situation von Richter, wenn sie auf den Fall anschauen. Wobei sie nicht einmal live im Stadion sind, wie wir als Zuschauer an einem Fußballmatch, sondern ihnen wird erzählt, wie denn der Match war und die Szene. Also sie bauen auf Zeugenaussagen, Auskunftspersonen, vielleicht Gutachten, vielleicht hat es sogar Videos, DNA-Spuren, Protokoll, was die Leute sollen Einvernahmen gesagt haben. Und also vom Hörensagen haben, sind sie quasi in der Funktion vom Zuschauer an einem Fußballmatch, vom Schiedsrichter, der vom Hörensagen soll jetzt entscheiden, ist das dort so und so gewesen oder nicht. Also da werden ganz viele Fakten zusammengesammelt, liegen auf dem Tisch und vor dem Hintergrund von dem muss dann ein Richter, Richterin sagen, dem traue ich, das finde ich unzuverlässig. Aus diesen und diesen Gründen setze ich mir das und das Bild zusammen und auf dem basierend findet es dann ein Urteil. Also man muss aus ganz vielen Einzelteilen ein stimmiges Ganzes formen. Und das ist kein Zaubertrick, sondern das ist ganz Herzhandwerk. Eine gute richterliche Entscheidung ist nicht einfach eine objektive Wahrheit, die man muss erkennen muss, sondern es sind geordnete Fakten, wo Unklarheiten bestehen, muss man sich dem das klar machen und müssen eigentlich im Urteil offen wiedergegeben sein. Zweifel müssen gewichtet werden. Was spricht für die eine Version, was für die andere Version? Welche Zweifel bleiben bestehen? Was kann man aufgrund von den Fakten, die man hat, wirklich sagen? Was sagen die Beweismittel? Und was ist einfach nur Interpretation von mir selber? Und dann muss man verständlich, im Idealfall verständlich begründen, aufgrund von welchen Gedanken komme ich als Gericht zu dem Schluss. Das in möglichst einfacher Sprache. Nur mit einfacher Sprache, mit Verständlichkeit ist ja gewährleistet, dass die direkt Betroffenen das verstehen. Und Verständlichkeit ist Grundbedingung, dass man über Ergebnisse diskutieren kann. Also Nachvollziehbarkeit von einem Urteil ist kein Luxus, sondern Voraussetzung für Gerechtigkeit. Wenn man nicht versteht, wie ein Gericht denkt, kann man ein Urteil auch nicht wirksam zur Diskussion stellen. Und wenn man nicht sieht, wie welche Beweise wie zusammengehängt worden sind, kann man dem auch nicht sinnvoll widersprechen und das auf einer höheren Instanz, also vor Obergericht oder Bundesgericht, diskutieren und im Idealfall auf eine höhere Urteilsqualität gelangen. Wenn man auf all diese Textbausteine würde verzichten und viel klarer und direkter sagen, warum man zu einem Urteil kommt, was die eigene Denkleistung ist, dass man dort den Schwerpunkt von einer Urteilbegründung legt, dann schützt das alle vor Willkür. Das war jetzt meine Vorrede, während dem meine Bioletti-Maschine mir einen Kaffee gemacht hat. Vielleicht hat man jetzt gerade das Läuten gehört. Jetzt Psychologie von so Entscheiden. Wie wir als Mensch entscheiden, ist mit Hilfe von Geschichten. Das zeigt die psychologische Forschung eindrücklich. Ich möchte da vielleicht schnell auf einige Erkenntnisse kurz eingehen. Nach dem Modell von der Kognitionspsychologie neigen wir Menschen dazu, Beweise zu einer zusammenhängenden Geschichte zu formen. Oder auch einfach, was uns im Leben passiert. Da erzählen wir uns ja vor zu einer Geschichte. Wir ordnen Fakten spontan in eine narrative Struktur, um zu verstehen, was ist passiert. Wer bin ich? Und eine überzeugende Urteilsbegründung folgt genau dem Prinzip. Sie liefert eine Geschichte. Eine Anklage von einem Staatsanwalt ist immer eine Geschichte. Eine mögliche Version, wie etwas könnte abgelaufen sein. Und eine gute Geschichte deckt nach Möglichkeit die Beweise, die vorhanden sind, ab. Und zwar logisch zusammengesetzt, wie ein Puzzle. Und entscheidend ist nicht die Menge der Beweise, sondern wie stimmig die einzelnen Beweise in ein Gesamtes eingebettet sind. Für die Verteidigung bedeutet das, wenn du als Anwalt, als Anwältin oder als Staatsanwalt, wer da die bessere, plausiblere Geschichte liefert, beeinflusst das Urteil am stärksten. Also eine Rolle von einem Ankläger, von einer Verteidigung, das hat sehr viel etwas zu tun mit Geschichten erzählen. Und mit Geschichten erzählen meine ich natürlich nicht Märchen erzählen. Aber ich komme noch genauer auf das zu sprechen. Jetzt wollen wir uns zurückerinnern an unsere Kindheit. Wie wir da fasziniert waren und uns so richtig reinziehen lassen von Märchen. Oder auch heute, wenn ich ein Buch lese, ich kann mich da voll drin verlieren, Zeit vergessen. Das Phänomen nennt man narrative Transportation. Wenn wir in einer Erzählung vertieft sind, lassen wir uns gleichsam in eine andere Welt tragen. Und in diesem Zustand erinnern wir uns besser an den Inhalt von einer Geschichte und übernehmen auch eher die enthaltene Überzeugung und Beurteilung, die diesen Geschichten inhärent sind. Wenn wir in der Kindheit ein Märchen gehört haben, hat das Märchen vielleicht ganz im Untergrund irgendeine Moral gehabt. Und je mehr wir uns natürlich in diesem Märchen können verlieren konnten, uns auch identifiziert haben mit der Heldin am Held, desto mehr haben wir die Überzeugungen übernommen. Und je anschaulicher und emotional eine fesselnde Geschichte ist, umso mehr neigen wir dazu, die Aussagen zu glauben. Jetzt für einen Parteivertreter, Staatsanwältin oder Anwältin, man sollte eine verständliche Geschichte erzählen, eine konkrete Geschichte und eine lebendige Geschichte. Und nur so erreicht man, dass Richterinnen, Zuhörer, die Medien sich gedanklich in die Geschichte eintauchen. Zentral ist aber auch, die Geschichte muss ehrlich bleiben. Wenn sie unglaubwürdig wirkt, bricht die Illusion zusammen. Dann erzielst du den Effekt nicht. Ich möchte auch gerade eine Warnung aussprechen. Vorsicht ist geboten, wenn die Geschichte zu schön ist. Man sagt ja, man kennt sie auch, zu schön, um wahr zu sein. Forschung zur Entscheidkohärenz zeigt, dass wir Menschen dazu neigen, Widersprüche unbewusst passend zu machen. Sobald wir eine Favoritengeschichte in unserem Kopf haben. Und darum ist es so gefährlich, wenn Richter, Richterinnen für eine Prozessvorbereitung einfach einmal die Sachverhaltsversion, die Anklage vom Staatsanwalt, der Staatsanwältin lesen und erst vor dem Hintergrund dann die Akten anschauen. Weil dann schauen sie immer nur, passen die Akten, passen die Beweismittel, die ja der Staatsanwalt zusammengesammelt hat, im Hinblick auf seine These, seine Hypothese, passen die in die Geschichte von dem Staatsanwalt. Also da hat man die grosse Gefahr inhärent, dass man Widersprüche unbewusst anpasst, Beweismittel sich zurückbeugt, nur auf das gewünschte Ergebnis hin, das vorgefertigte Ergebnis hin zu interpretieren. Das passiert, sobald man eine Favoritengeschichte im Kopf hat. Und wenn du natürlich die Version von der Verteidigung gar nicht kennst, ist eben die Gefahr gross. Darum ist eigentlich zu fordern, dass Richter, bevor sie die Anklage überhaupt lesen, sich zumindest einmal sollen das Beweis lesen und vielleicht sich eine eigene Geschichte machen. Das wäre dann auch sehr interessant, abzugleichen, ob das auch mit der Version vom Staatsanwalt übereinstimmt. Wobei man eben auch muss sehen, dass die Beweismittel, die ja der Staatsanwältin selber sammelt, ja auch hoffentlich die Geschichte, die dann der Staatsanwalt in seiner Anklage erzählt, auch stützt. Aber das ist auch nur eine Seite der Medaille. Und darum ist es auch so verheerend, dass man Beweisanträge von der Verteidigung meint, zu übergehen zu können. Unser Gehirn liebt Konsistenz. Und eben darum ist es, haben wir uns mal für eine Version von einer Geschichte entschieden, dann tun wir neue Informationen automatisch so anpassen, dass sie ins Bild passen. Und zwar ohne zu merken. Darum nützt es eben auch nichts, wenn sich zum Beispiel eine Richterin, ein Richter mir sagt, ja, ich bin mir natürlich am Ankereffekt bewusst. Ja, aber wegen dem passest du eben das Bild trotzdem unbewusst an. Und der Ankereffekt wirkt eben selbst dann, wenn du weißt, was der Ankereffekt ist. Und darum ist eben das Vorgehen, wo du einen Fall anwendest, ist eben nicht einfach egal, sondern das müssen wir gescheit und reflektiert machen. Weil das Anpassen von Beweismitteln an eine Geschichte im Kopf, das ist mächtig und das ist gefährlich. Und eben eine allzu runde Geschichte kann auch blenden. Eine gute Verteidigung nützt natürlich den Drang zur Kohärenz. Wir haben die natürlich auch, aber man kontrolliert ihn auch. Ich schaue auch immer darauf, dass ich Gegenbeweise sichtbar in die Geschichte integriere, anstatt sie zu ignorieren. Denn eine ehrliche Geschichte hält auch Widersprüche aus und macht verbleibende Unsicherheiten transparent. Und ein gutes Urteil diskutiert eben Widersprüche auch und kehrt sie nicht einfach unter den Teppich. Ein gutes Urteil setzt sich mit dem Argument von einer Verteidigung auseinander und tut sie nicht einfach stillschweigend übergehen. Zusammenfassend kann man sagen, und ich bin gespannt, ob du das auch so siehst, dass Menschen denken die Geschichten. Ein Gericht, eine Gerichtsverhandlung ist da absolut keine Ausnahme davon. Und darum sollte man als Partei in einem Strafverfahren nicht einfach Paragraphen vortragen, sondern eine überzeugende Geschichte liefern. Die Geschichte muss menschlich einprägsam sein und sie muss einer kritischen Prüfung standhalten. Und darum ist es eben auch falsch, wenn man als Verteidigerin, als Verteidiger einfach nur die Sachverhaltsversion vom Klient, wie er sie sieht, wiedergibt. Sondern das ist ganz harte Arbeit, nämlich mit dem Klient zusammen eine so eine Geschichte entwickeln. Und die Geschichte, das klingt jetzt falsch, also die Geschichte kann auch wahr sein. Ich meine nicht etwas Fiktives, sondern mit dem Klient angeht, seine Sachverhaltsversion immer wieder prüft, immer wieder in Frage stellt, mit ihm die Beweismittel diskutiert und schaut, dass das wirklich, wirklich hebt. Dass sie eben einer kritischen Prüfung standhalten. Und im Übrigen ist ja nicht einfach etwas wahr, weil ich als Partei, sagen wir, ich spiele auch einmal lang Fußball gespielt. Also wenn ich in einer Szene mir irgendetwas widerfahre mit meinem Gegenspieler, dann ist ja nicht automatisch einfach meine Sichtweise richtig und die vom Gegenspieler falsch. Sondern man kann mit gutem Recht die gleiche Situation, je nach Position, auch ganz anders wahrnehmen. Und wenn man dann etwas entsprechend dazu muss aussagen in einem Strafverfahren, ist es fast nicht möglich zu sagen, wer hat jetzt so recht und was ist richtig oder falsch. Es können beide falsch liegen, weil sie es falsch erinnern, weil sie es falsch erlebt haben, weil sie unmittelbar betroffen sind. Es kann aber aus Sichtweise von jedem Einzelnen können auch beide auch die Wahrheit sagen. Und das macht unser Gebiet so unglaublich komplex, so unglaublich schwierig, aber gleichzeitig natürlich auch unglaublich spannend. Der Lezama Lima hat in seinem Buch «Paradiso» geschrieben und ich habe es auch in meinem Interviewbuch vorangestellt. Nur das Schwierige ist anregend. Und ich glaube, das ist es, oder? Man muss Freude haben am Kniffligen, am Kleinen, am zwischen den Zielen können lesen. Und das macht unseren Job so spannend und ist aber auch, und ich weiss, ich wiederhole mich, aber ich hoffe, ich kann es jetzt damit auch ein Stückchen können erklären. Darum stört es mich auch so brutal, die Art und Weise von der Protokollierung, die Art und Weise, wie man Beweis festhaltet, die Art und Weise, dass der Staatsanwalt, die Staatsanwältin so eigenmächtig alles machen kann und wir als Anwälte in dem Sammeln von diesen Beweisen uns wie keine Rolle zugestanden wird. Wir können nicht einmal Zeugen kontaktieren, um zu schauen, ob sie allenfalls etwas zum Sachverhalt sagen können. In diesem Punkt ist unsere Strafprozesswohnung geht von einem falschen, völlig falschen Bild aus, wie Wahrheit gefunden wird, wie Wahrheit auch immer eine Konstruktion ist.
Das war ein Podcast aus der Reihe «Auf dem Weg als Anwältin». Ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen und dich inspiriert, deinen eigenen Weg zu gehen. Für mehr Podcasts schau doch auf meiner Homepage www.duribonin.ch. Dort findet sich eine Vielzahl von weiteren spannenden Episoden. Ich freue mich auch, wenn du den Podcast bewertest und ich freue mich, wenn du weiter dabei bleibst. Denn auf dem Weg als Anwältin ist ein gemeinsamer Weg. Dazu gehören verschiedene Ansätze, Erfahrungen und Perspektiven. Also, danke fürs Einschalten und bis bald.